Guten Tag. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lydia Philippi und der Titel meines Vortrags lautet Biografie versus Technologie, wie Cyborgs vom Kino lernen in Lynn Hirschmans Technolust. Es ist ein schöner Umstand, dass ich heute auf diesem virtuellen Weg über ein solches Thema zu Ihnen sprechen kann. Herzlichen Dank an die Technik, die meine Stimme zu Ihnen trägt. Der Filmwissenschaftler David Roderick hat sich kürzlich zur aktuellen Digitalisierung des Kinos wie folgt geäußert. Auf den ersten Blick ist das nicht die Revolution, von der die Industrie gerne spricht. Die digital produzierten Hollywood-Filme erzählen Geschichten, wie es Filme im Grunde seit 1915 tun. Die Grundform des Erzählens und die räumliche Organisation durch den Schnitt sind unverändert. Rodericks Diagnose gilt sicherlich für den Großteil der Hollywood-Produktionen der Gegenwart. Dennoch finden sich seit einigen Jahren auch Verschiebungen in der Grundform des Erzählens, insbesondere in Form von Reduktionen und Verkürzungen. In einzelnen Filmproduktionen, auch oder gerade aus Hollywood, gibt es zudem eine Rückbesinnung auf das frühe Kino, das Kino der Attraktionen mit seiner anderen, direkten Ansprache der Zuschauerschaft. Ich denke dabei an das Genre der Katastrophenfilme, zum Beispiel an Wolfgang Petersens The Perfect Storm aus dem Jahr 2000, ein Film, der in den deutschen Kinos floppte und wahrscheinlich von den meisten bereits vergessen ist. Der Handlungsrahmen von The Perfect Storm ist so weit verkürzt, dass es sich im Grunde um die Inszenierung eines einzigen, langgezogenen Visual Effects handelt. Zumindest aus medientheoretischer Sicht stellt dieser Film ein Experiment dar. Die Filmkritiker allerdings blieben vielfach sprachlos in ihren Kinosesseln zurück, weil es kaum narrative Anknüpfungsmöglichkeiten gab. Petersens Film war anders angelegt als der zum Beispiel ebenfalls mit digitalen Innovationen auftrumpfende Matrix der Gebrüder Wachowski. Der stark verkürzte Plot kommt bei Petersen ohne Heilsgeschichte und ohne Heldenfigur aus. Der einzige wirkliche Held des Films ist die digital konstruierte Welle. Als Anknüpfungspunkt an eine solche ästhetische Erfahrung hätten sich den sprachlosen Filmkritikern vielleicht einige Gemälde William Turners angeboten. Diese sind als statische Bilder zwar anders angelegt, sie zeigen aber gleichfalls eine existenzielle Erfahrung der Naturgewalt des Meeres. Solche Rückbesinnung auf das frühe Kino oder auf die Malerei Turners lassen sich zum einen als Symptom einer gesellschaftlichen Verunsicherung deuten, zum anderen lassen sie sich aber auch als eine innere Stärke und als Akt einer Emanzipation begreifen, in der eine kulturelle Sphäre sich nicht mehr dem Zwang zur ewigen Wiederholung narrativer Strukturen samt Happy End verpflichtet sieht, sondern sich tatsächlich zu Experimenten vorwagt, um sich neu zu erfinden. In diesen Rückbesinnungen allein ist zwar noch keine neue Ästhetik zu finden, sie werfen aber eine ontologische Frage wieder auf, mit der es die Filmwissenschaft und die Filmtheorie im Grunde immer zu tun hat. Was ist Film? Was ist Kino? Und die Filmwissenschaft, die Filmtheorie und Filmgeschichte, die seit den 90er Jahren verstärkt zurückblicken auf das frühe Kino, flankieren diese Fragen nach dem Film mit weiteren Fragen. Was ist Filmwissenschaft? Was ist Filmtheorie und Filmgeschichte? Was ich Ihnen im Folgenden präsentieren möchte, gliedert sich in drei Punkte. Erstens geht es darum, einige Aspekte der Digitalisierung des Kinos herauszustellen. Fokussiert wird das Paradox einer Ausrichtung am Bild, am fotografischen Look, bei der die Bedeutung des Tons meist übergangen wird, obwohl dieser im Zuge der Digitalisierung vielleicht das interessantere digitale Entwicklungspotenzial aufweist. Weiter geht es mir um die Allmachtsfantasie der Digitalisierung als verlustfreie Weitergabe von Bildern, die sich mit der Vorstellung vom biotechnologischen Klonen überlagert. Das digitale Bild und der geklonte Mensch stellen den natürlichen Lauf des Lebens in Frage. Realisiert findet sich dieses Moment in der Speicherung des Films auf DVD, bei der die Alterungsspuren von Filmkopien im Remastering gelöscht bzw. scheinbar aufgehoben sind. Zweitens werde ich den Film Technolust untersuchen. Dieser greift die gemeinsamen Fantasien von Gentechnologie und Digitalisierung auf und macht sie dahingehend produktiv, dass er die klassische Filmerzählung durch eine Hybridbildung ersetzt, die ich als Theory Fiction bezeichne. Ich verwende diesen Begriff alternativ zu Science Fiction. Letzterer beschreibt ein etabliertes, fiktionales Filmgenre. Ersterer bezeichnet demgegenüber eine Verbindung von wissenschaftlich-theoretischem Argument und fiktionaler Produktionsform. Darin deutet sich eine neue ästhetische Form des Films an, die die Grenzen zwischen Kunst und Theorie verwischt. Mein dritter Punkt beschäftigt sich mit der Geschichte der gemeinsamen Fantasie von Genreprotechnologie und filmischer Reproduktion. Dabei zeigt sich schließlich eine Verwandtschaft des Films mit der Figur des Cyborgs. Cinema Goes Digital. Wenn es um den Bezug zur Realität von Film und Medien geht, so betrachtet man in der Regel nur einen Teil dieses Komplexes, nämlich die Bildebene. Meist ist daher von Medienbildern die Rede. Das hat seinen Grund in den unterschiedlichsten Theorien und Ideologien, die sich, kurz gesagt, auf das indexikalische Verhältnis von fotografischem und postfotografischem Bild zu seinem Gegenstand berufen. Der Ton wird dabei in der Regel unterschlagen. Es wird zwar in den Medien hier und da einmal vom O-Ton gesprochen, aber damit ist im Allgemeinen das Zitat, der Wortlaut des Gesagten, gemeint. Der Ton gilt dem Film gewissermaßen als sekundär. So könnte man jedenfalls seine Behandlung nicht nur in der Produktionshierarchie, sondern auch in den zuständigen Wissenschaften paraphrasieren. Dies gilt zumindest bis zur Entwicklung des modernen Autorenkinos. Erst in den letzten Jahren erfährt diese Hierarchie auch in der Theorie eine Umkehrung, zum Beispiel durch die Arbeiten Rick Altmans zum Sound, Michel Chions zur Stimme im Kino und Barbara Flückigers zum Sounddesign. Allerdings geht es in diesen Ansätzen nur selten um eine Realitätsreferenz, wie sie in Bezug auf das fotografische Bild in der Filmtheorie formuliert wurde. Und die einzigen Töne, die im Kino eine Referenz zur Realität tatsächlich verbürgen, sind vielleicht die Geräusche des Kinos selbst, wie das Knattern des Projektors oder das Einstellen des Kasch. Historisch betrachtet geht man davon aus, dass der Film als Stummfilm beginnt, begleitet wie allgemein bekannt von Musik oder auch von eingesprochenen Kommentaren. Beides sind später hinzugefügte Tonspuren. Daraus wird implizit eine allgemeine Genealogie abgeleitet. Diese Ordnung wird vor allem durch die Ausnahmen bezeugt, so zum Beispiel, wenn ein Regisseur davon berichtet, dass sein Film mit einem Geräusch oder einer Musik begonnen habe. Zu den Ausnahmen zählen auch Derek Jarmans Blue, den man auch als einen Hörfilm begreifen kann, oder die Anfangssequenz von Kubricks Spartacus, die in der Originalversion nur mit Musik und einem mehrere Minuten dauernden Schwarzfilm beginnt. Zudem ist der Ton im Grunde von Anfang an ein heterogenes Phänomen aus verschiedenen Spuren, zuerst Musik und Geräusche, später Worte und Dialoge. Seine Produktion wird in den neueren Reflexionen von Begriffen wie dem Sounddesign geprägt. Das Sounddesign wird mit Hilfe neuer digitaler Technologien, von unterschiedlichen Lautsprechern im Kino herrührend, im Grunde erst im Kinosaal selbst gemischt. Das Kino muss dafür bestimmte technische und akustische Voraussetzungen erfüllen. Gerade dieser neue digitale Ton ist es, der den Erlebnisort Kino in den letzten Jahren wesentlich verändert hat. Aber auch die Bildebene hat sich verändert. Doch ist diese Veränderung, was die Projektion im Kino angeht, in den meisten Fällen eine Bestätigung des 35mm Standardformats. So werden digitale Produktionen in Testvorführungen nach wie vor an den Maßstaben des fotografischen Films gemessen. Auch die Produktion von künstlichen Figuren und Special Effects wird weniger wegen ihrer besonderen Eigenleistungen gewürdigt, sondern im Hinblick auf die Vergleichbarkeit mit echten Schauspielern und einer fotografischen Darstellung, dem sogenannten Film Look. Die digitalen Verfahren scheinen das Zelluloidbild eher zu fetischisieren und in ihm auch das fotografische Bild samt seinen Realitätsimplikationen. Beide, das noch gültige Standardformat wie auch die fotografische Geschichte des Filmbildes, werden also paradoxerweise gerade durch die digitalen Bilder erhalten und als Maßstab festgeschrieben. Das Besondere des digitalen Bildes liegt somit gegenwärtig weniger in seiner Erscheinungsweise und ästhetischen Erfahrung durch die Zuschauer. Und hier kann man den eingangs zitierten David Roderick durchaus zustimmen, als in einer anderen Eigenschaft, die darin besteht, dass sie qualitätsverlustfreies Kopieren ermöglicht und ohne schwere Filmrollentransporte auskommt. Gerade Letzteres macht die Digitalisierung für das traditionelle Geschäft des Kinos, welches auf der Arbeit mit Kopien beruht, interessant. Verkürzt gesagt und das komplexe ökonomische Interessenspiel beiseite lassend, die Distributionsseite würde die digitale Verteilung des Films via Satellit lieber heute als morgen einführen. Und es sind die Liebhaber des Zelluloids, die sich nicht von dieser besonderen Materialität trennen können, in die die Wirklichkeit gleichzeitig sichtbar und greifbar eingeschrieben zu sein scheint. Exakt an dieser Stelle treffen sich die Vorzüge des digitalen Bildes mit dem Traum von der Gentechnologie und ihren Reproduktionsoptionen des Klonens. In beiden Fällen geht es um eine qualitätsverlustfreie Weitergabe. So könnte man diesen gedanklichen Komplex jedenfalls vorläufig nennen. Diese qualitätsverlustfreie Weitergabe bestimmt das gemeinsame Interesse der digitalen Medien und der Gentechnologie. Und in dieser Verbindung mit der Gentechnologie und in ihrer Ähnlichkeit wird das digitale Bild des Films anders konzipiert. Ein erstes Szenario dieser Verbindung hat Steven Spielberg mit Jurassic Park geliefert, in dem die gentechnologische Reproduktion von Dinosauriern mit der digitalen Animation dieser Tiere überlagert wird. Zunächst jedoch wird in Jurassic Park mit filmtechnischen Mitteln der Mensch auf der Leinwand reproduziert, dann in Méliès'scher Manier trickreich vervielfältigt, bevor es an die biotechnologische Reanimation der Dinosaurier geht. Der Film träumt von der Aufhebung naturhistorischer Prozesse. Und was für die Dinosaurier gilt, soll auch für das digitale Bild gelten. Das digitale Bild ist nicht mehr den üblichen Alterungs-, Abnutzungs- und Verfallsprozessen ausgesetzt, dem das Zelluloid unterliegt, ebenso wie der Mensch, wie wir alle. Jede kleinste Stelle dieser neuen Bilder kann bis zum Pixel bei Bedarf durch digitales Remastering korrigiert werden, ja, in gewissem Sinne über den ursprünglichen Zustand hinaus verbessert werden. Auch dies eine Fantasie, die gegenwärtig die Produktionsfantasien der Gentechnologie beherrscht. Diese tatsächliche Option zur Andersheit des digitalen Bildes wird heute ästhetisch und materiell am deutlichsten in der Übertragung des Films auf DVD greifbar und lesbar. Greifbar deshalb, weil die kleine Silberscheibe DVD noch eine Materialisierung darstellt, die, ähnlich wie die Filmspule, eine runde Form besitzt, aber viel leichter wiegt und auf den ersten Blick ganz geschichtslos daherkommt. Lesbar wird ihre Andersheit im Buchstabenkürzel, welches, wie jede Kurzform, bereits ein Wissen, ein Geheimwissen voraussetzt. DVD heißt Digital Versatile Disc, nicht Videodisc, und ist eine vielseitige Scheibe, wie man gelegentlich belehrt wird. Und diese Kurzkodierung des Fachwissens verbindet die DVD mit der DNA und mit vielen anderen Buchstabenketten, bei denen man jeden Buchstaben einzeln ausspricht. Gleichzeitig weist die DVD Ähnlichkeiten und Analogien zum wesentlich älteren Medium Buch auf. Siegfried Zielinski spricht in diesem Zusammenhang von einer Literaturisierung des Films, die nun alle Freiheiten für die Zuschauerseite eröffnet. Der Betrachter einer DVD ist nicht mehr an den linearen zeitlichen Ablauf und an die kollektive Rezeption gebunden. Die Einführung von einzelnen Kapiteln auf der DVD ist gleichfalls Teil dieser Veränderung. Man wechselt zudem die Rezeptionsposition und sitzt an Apparaten, deren Funktionsweise einem Computerschnittprogramm und damit der filmischen Postproduktion nachempfunden ist. Die Videokassette war nur ein erster Schritt in diese Richtung. Das digitale Videoformat zeichnet sich zudem durch geringere Verluste bei der Bild- und Tonqualität aus. Und wenn die DVD den Standard des 35mm Formats bisher nicht erreicht, so kann sie es, was Bild- und Tonqualität angeht, sehr wohl mit den 16mm Kopien aufnehmen, die bis heute im Einsatz sind. In diesem Zusammenhang ist es besonders interessant, wie Filmemacher auf die Digitalisierung reagieren, vor allem diejenigen, die sich bisher strikt geweigert haben, Videokopien von ihren Filmen herzustellen. Ich denke hier zum Beispiel an experimentelle Filmemacher wie Karl Kehls, der sich für die DVD interessiert hat, oder an Heinz Emichholz, der inzwischen seine erste Edition auf DVD erstellt. Oder an Michael Snow, der bereits eigene digitale Formate entwickelt hat. Zum einen in einem ironischen Kommentar zu seinem eigenen Film Wavelength, den er unter dem Titel Wavelength for Those Who Don't Have the Time als DVD in dreifacher audiovisueller Überlagerung und entsprechend geschrumpftem Zeitumfang neu produziert hat. Und zum anderen in seiner Produktion einer DVD-ROM mit dem Titel White Snow, indem er Ausschnitte aus seinen Filmen digital reproduziert und präsentiert. Historische Filme können mit Hilfe des digitalen Remasterings wie neu erscheinen. Sie machen damit jene Erfahrung von Zeitlichkeit ungeschehen, die sich üblicherweise als Kratzer auf den Kopien zeigen und die selbst von einer Biografie dieser jeweiligen Kopie erzählen. In vielen DVDs kehrt der Film auf eine Weise wieder, als ob man es mit einer dauerhaft neuen Kopie direkt aus dem Kopierwerk zu tun hätte. Gleichzeitig entsteht die Option, kritisch historische DVD-Editionen herzustellen, in denen die Geschichte eines Films samt seiner unterschiedlichen Versionen und Restaurationen nicht nur diskursiv begleitet, sondern auch zur Anschauung gebracht werden kann, im Sinne einer historischen Schichtung. Enno Patallas ist inzwischen als Pionier auf diesem Gebiet tätig. Ähnliches gilt für die Filmvermittlung. Einer der Vorreiter auf diesem Gebiet ist der französische Filmkritiker Alain Bergala. Seine Arbeit mit der digitalen Vermittlung des Films via DVD besteht nicht nur darin, eine andere Lektüre des Films zu eröffnen, die den Zugriff auf einzelne Ausschnitte samt Szenenwechseln und Einstellungsvergleichen wie im kunsthistorischen Seminar erlaubt. Bergala zerlegt vielmehr auch den linearen Diskurs der Meistererzählung der Filmwissenschaft und Filmgeschichte in eine zirkuläre, offene Struktur von Teilen und Fragmenten des Wissens. Nimmt man nur diese Aspekte der nachträglichen Übertragung des Zelluloidfilms ins Digitale zusammen, verlustfreie Weitergabe, Literaturisierung, Zielinski, Remastering und historische Schichtung, Patallas, zirkularer, fragmentarischer Diskurs, Bergala, so kann man davon sprechen, dass die Filmkopie in der DVD erstmals einen ernstzunehmenden Doppelgänger erhält, eine Art technologischen Revenant, das heißt einen Wiedergänger und Cyborg, in den die indexikalischen Übertragungen der organischen Körper der Filmgeschichte nun ein zweites Mal eingespeist werden. Die Geschichte dieses Cyborgs wird heute jedoch nicht mehr im Horrorgenre erzählt. Sie könnte sogar ein Happy End haben. Jedenfalls, wenn man den Visionen von Lynn Hirschman und ihrem Film Technolust Glauben schenken will. Technolust. Hirschman erzählt in Technolust die Geschichte einer Biogenetikerin namens Rosetta Stone. Mit Hilfe eines Computers gelingt es Stone, nicht nur ihre eigene DNS zu vervielfältigen, sondern daraus auch drei Replikanten zu züchten. Im Englischen werden sie Self-Replicating Automatons genannt, kurz SRAs, die nicht nur menschlich aussehen, sondern auch der Hauptfigur Rosetta wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Alle vier Figuren werden von der Schauspielerin Tilda Swinton gespielt. Die Biogenetikerin und ihre Nachschöpfungen unterscheiden sich nur durch Haarfarbe und Frisur und die drei SRAs zusätzlich untereinander durch die Farbe ihrer Kleidung, der auch ihre drei Namen entsprechen: Olive, Marine und Ruby. Insbesondere diese Farbgestaltung gibt den aktuellen Forschungsstand heutiger Gentechnologie treffend und ironisch wieder, wie man einer Wissenschaftsbeilage der FAZ entnehmen kann. Demnach bestehen die wesentlichen Erfolge der Gentechnologie des Jahres 2003 darin, ein Tier gentechnisch so zu verändern, dass es in einer spezifischen Farbe leuchtet und so deutlich sichtbar von anderen, nicht veränderten Artgenossen unterschieden werden kann. Sehr ähnlich leuchtet auch die Kleidung der drei SRAs. Das einzige Manko der Self-Replicating Automatons besteht darin, dass sie zum Überleben Y-Chromosomen benötigen, die im männlichen Sperma vorkommen. Diese müssen aus der wirklichen Welt beschafft werden. Ruby wird deshalb von Rosetta mit Hilfe von Spielfilmsequenzen für ein Acting, für ein Handeln in der wirklichen Welt vorbereitet. Dazu wird sie in einen Schlafzustand versetzt. Während des Schlafs werden Filmszenen mittels Videobeam auf ihrem Körper projiziert. Ruby wird unter anderem mit Otto Preminger's The Man with the Golden Arm angelernt, mit jener Szene zwischen Kim Novak und Frank Sinatra, in der beide in Großaufnahme zu sehen sind und in der von einem Natural Rhythm die Rede ist. Nach diesem Vorspiel geht es anschließend in der wirklichen Welt, offenbar ohne vorherige pornografische Einübung, erfolgreich zur Sache. Problematisch im doppelten Sinne wird es innerhalb der Erzählung, als die betreffenden Männer, also jene, mit denen der Cyborg Ruby in der wirklichen Welt des Films Kontakt aufnimmt, trotz der Verwendung von Kondomen nicht nur unter Impotenz leiden, sondern sich zudem mit einem Virus, einem Computervirus, infizieren, der sich als Zahlencode auf ihrer entzündeten Stirn abzeichnet. Das Digitale und das Leibliche werden in Technolust auf eine Weise verschränkt, die gegen unsere Konvention und Erfahrung verstößt. Fakt und Fiktion werden so unvermittelt nebeneinander stehen gelassen, dass sich keine wirkliche Science-Fiction, keine wirkliche Geschichte etabliert. Jedoch besteht gerade darin Hirschmans eigentlicher Schachzug. Indem sie die SRAs deutlich als nicht kategorisierbare Wesen zwischen realer und digitaler Welt, das heißt als Cyborgs, ansiedelt, verändert sie zugleich die Erzählform des Films. Früher hätte man das mit Brecht einen Verfremdungseffekt genannt. Heute erscheint diese Operation ebenso effektiv, eher im Licht der Dekonstruktion. Hirschman kann bei diesem Vorgehen auf eine Definition von Donna Haraway rekurrieren, die ausdrücklich nicht mehr zwischen Robotern, das heißt rein technischen Wesen, Androiden, also menschlichen Klons oder gentechnischen Replikanten, und Cyborgs als Mischwesen mit beiden Anteilen unterscheidet. Der Cyborg umfasst bei Haraway alle diese Kategorien und reklamiert damit gleichsam eine Unentscheidbarkeit, die die Grenzen zwischen materiell-semiotisch, zwischen real-virtuell und zwischen Fakt-Fiktion verschiebt bzw. auflöst. So wie die Cyborgs in Technolust als unentscheidbare Mischwesen in Erscheinung treten, so gestaltet sich auch der Film selbst als eine Hybridform, als eine Form von Theory Fiction. Zum einen wird eine alte Geschichte der Drogenabhängigkeit fortgeschrieben, Preminger's Man with the Golden Arm wird adaptiert als Abhängigkeit von Y-Chromosomen, die gleichfalls per Injektion zugeführt werden müssen. Zum anderen werden Theoriefragmente eingestreut, Cyborg-Definitionen, die innerfilmisch wie außerfilmisch die Erzählung aufbrechen. Schließlich wird auch die Wahrnehmung des Films als solche thematisiert. Man könnte gar behaupten, in Technolust wird Filmanalyse dekonstruiert, jenes Herauslösen von einzelnen Filmsequenzen per Videoprojektion zu Unterrichtszwecken. Hirschmans Film scheint sich gegen das Verfahren der Filmanalyse dadurch immunisieren zu wollen, indem er sich selbst Videosequenzen aus anderen Filmen sozusagen als Analyseschutz injiziert. Die zitierte Videosequenz aus Premingers Film beginnt mit folgendem Dialog: Frankie, have something, und endet mit I was thinking maybe I take a stage name. Dazwischen liegen die Großaufnahmen, die nicht mehr direkt zu sehen sind, sondern nur als Projektion in der Überlagerung mit dem Cyborg Ruby erahnt werden können. Seit den 1960er Jahren, seit der Nouvelle Vague, ist diese Konfrontation von Star und Zuschauer ein klassischer Topos des Autorenkinos. Technolust geht hier insofern einen Schritt weiter, als nicht mehr die Biogenetikerin Rosetta, die die Videos auswählt, selbst in der Überblendung mit ihren Leinwandhelden gezeigt wird, sondern stattdessen ihre genetisch-digitalen Abkömmlinge. In dieser Verschiebung deutet sich eine grundsätzlich andere Kinokonzeption an. Wenn man der Ordnung halber die Filmgeschichte einmal grob einteilt in das frühe Kino der Attraktionen, das klassische Kino der Stars und das Autorenkino, so bewegen wir uns gegenwärtig offenbar in einem vierten Zeitabschnitt, der wiederum die drei vorangehenden nicht einfach ablöst, sondern in sich aufnimmt. Zur Beziehung zwischen Star und Zuschauer, die das Autorenkino reflektierte, tritt nun als Kennzeichen dieses vierten Abschnitts der Kinogeschichte die Digitalisierung hinzu. Digitalisierung ist in diesem Gefüge jedoch nicht wirklich etwas Neues und nicht ausschließlich technologisch zu denken. Sie leitet sich vielmehr aus den Konstellationen der 1960er und 1970er Jahre geradezu biografisch her. Betrachtet man die kritischen Ansätze der Filmtheorie der 1970er Jahre, so findet man hier bereits wesentliche Aspekte einer Entwicklung des Kinos gedanklich vorweggenommen, die man heute mit der Digitalisierung in Verbindung bringt. Biografische Aspekte des digitalen Kinos. Die Kollegin Miriam Irina Rimini hat gezeigt, dass das gemeinsame Filmprojekt Riddles of the Sphinx von Laura Mulvey und Peter Wollen aus den Jahren 1976-77 nicht nur einfach ein Film sein wollte. Es war viel mehr als ein Counter-Cinema, als ein politisches Gegenkino angelegt, samt einer utopischen Perspektive für das Kino insgesamt. Im theoretischen Kontext schwebte Mulvey und Wollen dabei das Zurücklassen der Unterscheidung von Orthodox Cinema, Hollywood, und Counter-Cinema der Avantgarden vor. Avantgarde meint hier Autorenfilm ebenso wie experimentelles Kino, Jean-Luc Godard auf der einen Seite und die Koop-Bewegung des experimentellen Films auf der anderen. Es ging also theoretisch um einen anderen Begriff vom Kino und praktisch um ein neues Kino jenseits von Hollywood und Avantgarde. Miriam Irina Rimini schlägt weiter vor, dass die Digitalisierung des Kinos im Allgemeinen und die derzeitige Übertragung des Films auf DVD im Besonderen nicht nur auf einer technologischen Entwicklung beruht, sondern dass sie eine Biografie, eine Familiengeschichte hat. Peter Wollen verwendet in seiner Beschreibung der Zukunft des Films, ähnlich wie Laura Mulvey, Begriffe aus der biologischen Reproduktion. Im Original heißt es Cross-Fertilization. Der englische Begriff geht über die metaphorische, gegenseitige Befruchtung hinaus und spielt auch auf die Kreuzung von Arten im Sinne der Hybridisierung an. Diese Form der Vermischung kennzeichnet aber das moderne Kino. Und im Film Technolust wird der Diskurs der Hybridisierung weitergedacht. Zunächst wird von der Reproduktion von Menschen erzählt. Im Handlungsverlauf erscheint das neue Wesen namens Ruby als unheimliche Doppelgängerin, nicht nur ihrer Schöpferin. Sie ist die Kunstfigur einer Website, die zum E-Dreaming einlädt. Sie ist aber auch ein wirklicher, materieller Replikant mit deutlichem Hang zur Beschaffungskriminalität, der am Ende, ganz im Sinne eines Happy Ends, gesellschaftlich integriert und tatsächlich schwanger wird. In diesem Motiv der abschließenden Schwangerschaft des Cyborgs findet sich, im Sinne der Theory Fiction, ein ähnlich mystischer Gedanke von der Errettung der physischen Realität wieder, den seinerzeit der Filmtheoretiker Siegfried Krakauer in seiner Filmtheorie von 1960 postulierte. Der Untertitel seiner Schrift lautete »Die Errettung der äußeren Wirklichkeit«. Und gemeint war von Krakauer eine Errettung der Wirklichkeit durch den Film. Hirschman, so könnte man meinen, aktualisiert diesen Gedanken in Technolust, indem sie eine Errettung der äußeren Wirklichkeit durch das Digitale, durch den Cyborg, präsentiert. Ein ähnliches Verhältnis zwischen Biografie und Technologie beschreibt die Filmwissenschaftlerin Sabine Nessel in ihrer Lektüre des Films Twister von Jan de Bont. Ihr Ansatz hilft insbesondere, den Übergang vom Kino der Stars zum Autorenkino und Counter-Cinema der 1960er und 1970er Jahre und weiter zum vierten, zum digitalen Kino zu erläutern. Nessel beginnt ihre Analyse mit der Feststellung, dass das Hollywood-Kino der 1990er Jahre keine Stars mehr kennt, die mit den Ikonen Greta Garbo, Marlene Dietrich und anderen vergleichbar wären. Das Kennzeichen dieser Stars war, dass sie als Schauobjekte eingesetzt wurden und dass sie die Filmhandlung zum einen unterbrechen und damit wiederum eine Verbindung zum frühen Kino der Attraktionen aufweisen, zum anderen als Angelpunkt und Antriebsmotivation die ganze Erzählhandlung erst begründen und damit die klassische Erzählform erst ermöglichen. Genau diese Struktur hatte Laura Mulvey in den 1970er Jahren in der bereits zitierten Kritik am Hollywood-Kino untersucht und zu verändern versucht. Nessels Blick auf das Kino der 1990er Jahre entdeckt nun ganz andere Schauobjekte. Wo einstmals die weiblichen Stars präsentiert wurden, erscheinen nun digital erzeugte Visual Effects. Auf der Videokassette des Films Twister, so stellt Nessel heraus, wird der im Computer gezeugte Wirbelsturm, der Twister, neben Helen Hunt und Bill Paxton in der Kategorie Stars auch namentlich aufgeführt. Dieser digitale Star ist ebenso wenig eine rein digitale Konstruktion wie die Protagonistin Ruby in Technolust, sondern ergibt sich bei vertiefter Lektüre als ein Cyborg zu erkennen. Auf der Ebene der filmischen Repräsentation handelt es sich um ein überdimensionales Naturereignis, welches sich in die Tradition der weiblichen Hollywood-Stars einreiht. Es beherrscht visuell, narrativ und, das ist das Neue, jetzt auch akustisch sowohl die Figuren des Films und ihre Handlungsmotivationen als auch die Zuschauerrezeption. Mulvey hatte die Wirkung des weiblichen Stars und die Zurichtung der Zuschauer noch ausschließlich am Blick, also nur visuell festgemacht, und den Zuschauer als einen männlichen Voyeur gedacht, der sich im Schauen das Objekt aktiv aneignet. Die neuen digitalen Stars erscheinen zwar auch noch als visuelle Schauobjekte, der Zuschauer der 1990er Jahre findet aber kaum mehr Zeit, sich im Bild zu verlieren, dieses zu penetrieren oder zu fetischisieren, wie es sich die feministische Filmtheorie noch vorstellte. Die digitalen Stars sind selbst aktiv. Sie attackieren den Zuschauer insbesondere auf der Soundebene, penetrieren das Ohr und erschüttern den ganzen Körper. Eben diese Aktivität und Ambivalenz der neuen Cyborgs fängt Hirschman mit Technolust theoretisch und narrativ in ihrer Theory Fiction ein. Sie setzt dabei nicht allein auf die Technologie, sondern auf deren Biografie bzw. Genealogie. In dieser Verschiebung der Perspektive auf die Biografie der Technologie wird eine historische Schichtung erfahrbar, in der die unterschiedlichen Etappen des Kinos aufgehoben sind. Wenn Sie mir nun am Ende dieser Ausführungen die Gretchenfrage stellen, wie halten Sie es mit der Gentechnologie, welche Erwartungen haben Sie in dieser Richtung, so gibt es tatsächlich einen persönlichen Wunsch, der jenseits der alltäglichen Angebote von Penisverlängerung oder Brustvergrößerung liegt. Ich hätte gerne eine Erweiterung meiner Ohrläppchen, und zwar dahingehend, dass sie mit eigenen Muskeln ausgestattet meine Ohrgänge sicher vor den Gefahren eines übersteuerten Dolby Surround Sounds durch einfaches Zuklappen schützen könnten.
Sie haben in Ihrem letzten Abschnitt zu den biografischen Aspekten des digitalen Kinos Siegfried Krakauer ins Spiel gebracht. Krakauer wird gemeinhin als ein Vertreter der kritischen Theorie und einer Ästhetik verstanden, die am Realismus orientiert ist. Wie bringt man Krakauer mit dem Cyborg zusammen?
Wenn es um Krakauers Theorie geht, so sollten wir Herrn Pfeiffer-Duwe befragen. Wenn es aber um den Bezug seines Errettungsgedankens zur theoretischen Figur des Cyborgs geht, so will ich gerne eine Antwort versuchen. Krakauer begreift die Medienfotografie und Film als Produkte von Wissenschaft und Technik. Die einzigartige Fähigkeit dieser Medien liegt darin, physische Realität zu enthüllen und zu erforschen, und zwar in einer Weise, wie sie vorher, also ohne den Film, nicht zugänglich war. Krakauer beschreibt die Affinität von Film und Leben sehr beharrlich. Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt zu folgern, dass sich im Film nicht nur Technik und Leben miteinander verbinden, sondern dass daraus auch ein neuer Körper entsteht, der Cyborg. Anders gesagt, Krakauers wiederkehrende Gleichsetzung von Film und Leben, seine Beschreibung einer physischen Errettung, ist nur als Verbindung von Technik und natürlichem Leben denkbar. Und zwar nicht als fantastische Erzählung, sondern als materielle Erfahrung des Films bzw. im Film. Insofern ist Krakauers Theorie des Films direkt anschlussfähig an die theoretische Figur des Cyborg.